Wer die letzten Stunden Jesu nur als eine Kette tragischer Ereignisse liest, übersieht leicht, was Gott darin offenlegt, den Zusammenbruch menschlicher Gerechtigkeit und zugleich das leuchtende Aufscheinen von Gottes gerechtem Handeln. Zwischen Pilatus, Judas, religiösen Führern und römischen Soldaten steht ein einziger wirklich Gerechter, und gerade an seinem Gericht, Kreuz und Grab zeigt sich, worauf Gottes Königreich tatsächlich gegründet ist. Der Gerechte unter der Ungerechtigkeit der Welt. Wenn man die letzte Phase im Leben Jesu betrachtet, fällt zuerst die Dichte menschlicher Entscheidungen auf. Judas, der seine Tat bereut und doch in der Verzweiflung bleibt, die religiösen Führer, die sich auf ihre Schriftkenntnis berufen und gleichzeitig das Gesetz beugen, Pilatus, der die Unschuld Jesu erkennt und sich dennoch hinter einer symbolischen Handwaschung versteckt, sie alle stehen dicht nebeneinander. Es ist, als würde Gott die verschiedenen Formen menschlicher Gerechtigkeit in einem Gerichtssaal versammeln, um ihre Zerbrechlichkeit offenzulegen. Die jüdischen Autoritäten überschreiten ihre Kompetenzen, der römische Statthalter bricht seine eigenen Rechtsprinzipien, das Volk lässt sich von Stimmung und Angst leiten und fordert die Freilassung eines erwiesenen Verbrechers. Alle wissen etwas von der Unschuld Jesu, doch keiner handelt aus der Wahrheit heraus. So tritt zutage, wie schnell Gerechtigkeit zur Fassade wird, wenn der innere Kompass von Menschenfurcht, Machterhalt und Selbstschutz beherrscht ist. Das Königreich der Himmel gründet sich auf Gerechtigkeit. In 5 Stunden und 10 Minuten sagte der Herr, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt sind, denn ihrer ist das Königreich der Himmel, und in 5 Stunden und 20 Minuten sagte er, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übersteigt, werdet ihr keinesfalls in das Königreich der Himmel eingehen. In 6 Stunden und 33 Minuten sagte der Herr, dass wir zuerst das Königreich und Gottes Gerechtigkeit suchen sollen. Diese Verse machen deutlich, dass die Gerechtigkeit mit dem Königreich in Beziehung steht und dass das Königreich auf Gerechtigkeit gegründet ist. Gerade in diese Szene hinein hat Jesus zuvor vom Königreich der Himmel gesprochen, einem Reich, dessen Fundament nicht Verhandlung, sondern Gerechtigkeit ist. In der Bergpredigt heißt es, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt sind, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Dieses Wort gewinnt vor dem ungerechten Prozess eine scharfe Kontur, der nun verfolgt und verurteilt wird, ist nicht nur ein Gerechter unter anderen, sondern der einzig wirklich Gerechte. Er ist der Maßstab, an dem sich alles andere misst. Wenn Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übersteigt, werdet ihr keinesfalls in das Königreich der Himmel eingehen, legt er den Finger genau auf den Punkt, äußerliche Gesetzestreue, religiöser Eifer und moralischer Anstand tragen nicht, wenn das Herz nicht von Gottes Gerechtigkeit durchdrungen ist. Im Prozess gegen Jesus stehen die Besten des religiösen und rechtlichen Systems da und offenbaren doch, dass sie nicht in der Lage sind, den Gerechten zu erkennen und zu schützen. Darum ist es kein Zufall, dass Jesus das Königreich Gottes nicht als politische Ordnung, sondern als Wirklichkeit der Gerechtigkeit beschreibt, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Er weist weg von menschlicher Machtarithmetik, von Mehrheiten, Umfragen und Beschlüssen. Das Königreich der Himmel entsteht nicht dadurch, dass die richtigen Menschen an den Hebeln der Geschichte sitzen, sondern dadurch, dass die Gerechtigkeit Gottes in der Person Jesu sichtbar und wirksam wird. Ausgerechnet in dem Moment, in dem alle menschlichen Gerichtsinstanzen versagen, bleibt einer unerschütterlich, der Angeklagte selbst. Er droht nicht, er manipuliert nicht, er versucht nicht, sich herauszuwinden. In seiner Stille, in seiner Wahrhaftigkeit und in seiner Hingabe an den Willen des Vaters leuchtet die Gerechtigkeit Gottes auf, mitten in der Ungerechtigkeit der Welt. Wer diese Szene nicht nur historisch, sondern als Spiegel liest, erkennt sich darin schneller, als ihm lieb ist. Die Gestalten des Prozesses gegen Jesus tragen vertraute Züge, der Kompromissbereite wie Pilatus, der seine Einsicht nicht in Tat umsetzt, der Religiöse, der sich auf heilige Texte beruft und dennoch blind für den heiligen Gott in Menschengestalt bleibt, die Menge, die lieber mit dem Strom schwimmt, als allein zum Gerechten zu stehen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Gerechtigkeit Jesu ein tröstendes und zugleich herausforderndes Gesicht. Er bleibt der Wahrhaftige, auch wenn alle anderen sich verheddern. Er trägt das Unrecht, ohne innerlich von Groll verzehrt zu werden. Wer sich an ihn bindet, hängt sein Vertrauen nicht an die Bruchstellen menschlicher Gerechtigkeit, sondern an den, dessen Reich auf unverrückbarer Gerechtigkeit gegründet ist. So erwächst aus der Geschichte des ungerechten Gerichts eine stille Ermutigung: Die letzte Instanz liegt nicht bei Pilatus, nicht bei der Menge, nicht bei wechselnden Mehrheiten, sondern bei dem König, der selbst im Unrecht treu und gerecht bleibt. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt sind, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übersteigt, werdet ihr keinesfalls in das Königreich der Himmel eingehen. Das ungerechte Gericht über Jesus entlarvt die Grenzen aller menschlichen Gerechtigkeit und gleichzeitig den Glanz der göttlichen Gerechtigkeit in seiner Person. Während alle sichtbaren Instanzen versagen, bleibt der Gerechte standhaft und macht deutlich, dass das Königreich der Himmel nicht auf Machtspielen und Mehrheiten, sondern auf der unbeweglichen Gerechtigkeit Gottes ruht. Wer sich an ihn hält, steht nicht auf dem bröckelnden Boden wechselnder Urteile, sondern auf dem festen Grund dessen, der auch im Angesicht des größten Unrechts gerecht bleibt und damit die wahre Grundlage von Gottes Königreich offenbart. Vom Menschen gekreuzigt, von Gott gerecht gerichtet. Am Kreuz verdichtet sich die ganze Widersprüchlichkeit der Welt. Von außen betrachtet ist es der Tiefpunkt menschlicher Ungerechtigkeit, der Unschuldige hängt wie ein Schwerverbrecher zwischen Räubern, verspottet, verhöhnt, entkleidet. Die Dornenkrone presst sich auf sein Haupt und erinnert an das Wort Gottes nach dem Fall: Verflucht ist der Ackerboden deinetwegen, mit Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir wachsen lassen. Was als Spottkrone gemeint war, wird so zu einem sichtbaren Zeichen: Der, der dort hängt, trägt den Fluch, der seit 1. Mose auf der Schöpfung liegt. Menschen handeln willkürlich, sie missbrauchen ihre Macht, und doch geschieht inmitten dieser Entgleisung etwas, das tiefer reicht als ihre Motive und Entscheidungen. In den ersten 3 Stunden wurde er von Menschen verfolgt, weil er den Willen Gottes tat, in den letzten 3 Stunden wurde er von Gott gerichtet, um unsere Erlösung zu vollbringen. In dieser Zeit rechnete Gott ihn als unseren leidenden Stellvertreter für die Sünde an. Deshalb kam Finsternis über das ganze Land, weil dort mit unserer Sünde, unseren Sünden und allen negativen Dingen abgerechnet wurde, und Gott verließ ihn um unserer Sünde willen. Die Schrift beschreibt diese verborgene Dimension mit nüchterner Klarheit: Christus hat uns aus dem Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zu einem Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Was wie ein Justizskandal aussieht, ist zugleich der Ort eines vollkommen gerechten Handelns Gottes. Der Sohn Gottes nimmt freiwillig den Platz der Sünder ein. Er trägt nicht nur einzelne Sünden, sondern lässt sich mit der Sünde selbst identifizieren. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dass Gott die Sünde richtet, ist Ausdruck seiner Heiligkeit, dass er sie im eigenen Sohn richtet, ist Ausdruck seiner Liebe. Die Kreuzigung ist darum zugleich Gipfel menschlicher Ungerechtigkeit und Offenbarung göttlicher Gerechtigkeit. Diese doppelte Perspektive schärft sich in den letzten 3 Stunden am Kreuz. Die Evangelien berichten, dass eine Finsternis über das ganze Land kommt. Keine menschliche Hand lenkt mehr das Geschehen, kein Spott dringt mehr durch. In dieser Stunde wird erfüllt, was der Gottesknecht im alten Bund vorweggenommen hat, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Jetzt rechnet der heilige Gott mit der Sünde, er legt unsere Schuld auf den, der sie nicht kannte. Wenn Jesus den Schrei der Gottverlassenheit ausstößt, wird spürbar, hier wird nicht ein religiöser Märtyrer von Umständen überrollt, hier geht der Gerechte bewusst in die Tiefe des Gerichts, damit es nicht mehr auf den Schuldigen herabfallen muss. So wird deutlich, wie weit Gott geht, um zugleich gerecht und rettend zu sein. Er überspielt die Sünde nicht, er erklärt sie nicht für belanglos, er relativiert sie nicht durch den Hinweis auf menschliche Schwäche. Er richtet sie, aber er richtet sie dort, wo sie niemand außer ihm hinlegen konnte, in seinem eigenen Sohn. Für den Blick des Glaubens bedeutet das, das Kreuz ist nicht nur Mahnmal menschlicher Grausamkeit, sondern der Ort, an dem Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit einander begegnen, ohne sich zu widersprechen. In dieser Begegnung keimt eine stille Hoffnung, wenn Gott bereit ist, so tief in das Dunkel des Urteils hinabzusteigen, um gerecht zu bleiben und doch zu retten, dann ist keine Schuld zu schwer, kein Weg zu weit und keine Vergangenheit zu dunkel, als dass sie nicht in seiner Gerechtigkeit und Gnade einen neuen Anfang finden könnte. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte und sprach, du darfst nicht davon essen. Verflucht ist der Ackerboden deinetwegen, mit Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir wachsen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Christus hat uns aus dem Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zu einem Fluch geworden ist, denn es heißt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Im Kreuz Jesu fallen zwei Linien zusammen, Menschen richten den Gerechten in einem Akt größter Ungerechtigkeit, und Gott richtet in derselben Stunde die Sünde in vollkommener Gerechtigkeit im Stellvertreter. Die Dornenkrone, der Fluch des Holzes, die Finsternis der letzten Stunden, all dies zeigt, wie ernst Gott die Sünde nimmt und wie weit seine Liebe geht. Wer auf den Gekreuzigten sieht, begegnet nicht nur der bitteren Wahrheit menschlicher Schuld, sondern vor allem der Zuverlässigkeit eines Gottes, der lieber selbst den Ort des Gerichts betritt, als den Menschen dort allein zu lassen. Ein Tod, der den Weg öffnet und Mächte erschüttert. Als Jesus seinen letzten Schrei ausstößt und den Geist übergibt, schweigt nicht der Himmel. Die Evangelien berichten, dass in diesem Augenblick der Vorhang im Tempel von oben bis unten zerreißt. Dieses unscheinbare Stück Stoff, das über Jahrhunderte den Zugang zum Allerheiligsten versperrt hatte, steht für die tiefe Distanz zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Kein Priester, kein Opfer, keine Frömmigkeit konnte diese Trennung dauerhaft überwinden. Nun handelt Gott selbst, von oben nach unten, ohne menschliche Hand. Der Hebräerbrief deutet diese Geste, Christus hat uns einen Eintritt eröffnet, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt durch sein Fleisch. Sein gekreuzigter Leib ist der Vorhang, der das Getrenntsein verkörpert, und sein Tod ist das Zerreißen dieser Barriere. In Jesaja 53 wird deutlich, dass dies die Zeit war, in der Gott unsere Sünden auf ihn legte. In den 3 Stunden von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags legte der gerechte Gott alle unsere Sünden auf diesen Stellvertreter und richtete ihn in gerechter Weise für unsere Sünden. Damit wird Jesu Tod zu mehr als einem Ende, er ist der Beginn eines offenen Weges. Nicht mehr ein ausgewählter Hohepriester einmal im Jahr, sondern jeder, der zu Christus gehört, darf die Gegenwart Gottes betreten. Die Entfernung, die der Mensch nach 1. Mose durch den Fall geschaffen hat, wird nicht durch menschliche Anstrengung, sondern durch göttliches Handeln überbrückt. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verurteilte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen sandte. Wo das Gesetz an der Schwäche des Menschen scheitert, öffnet Gottes Gnade einen Weg, der nicht an unserer Kraft, sondern an der Vollendung des Sohnes hängt. Der offene Zugang ist damit kein moralischer Leistungslohn, sondern Frucht des gekreuzigten und gerichteten Christus. Parallel zum Zerreißen des Vorhangs erbebt die Erde, Felsen zerspringen, Gräber öffnen sich. Äußerlich sind es dramatische Naturereignisse, geistlich gesehen markieren sie ein Erschüttern von Fundamenten. Die Erde, der Raum, in dem menschliche Geschichte, aber auch der Widerstand gegen Gott verläuft, wankt. Felsen, Sinnbild für Festigkeit und Unerschütterlichkeit, brechen auf. Der Tod, der mächtigste Feind des Menschen, wird in seinem Herrschaftsbereich getroffen, als Gräber sich öffnen und Heilige hervorkommen. Es ist, als würde Gott einen ersten Riss in die Mauern des Todes legen, ein Vorschein dessen, was in der Auferstehung Jesu voll zur Entfaltung kommt, die Mächte der Finsternis verlieren ihren unangefochtenen Anspruch. Dass das Grab Jesu anschließend versiegelt und bewacht wird, verstärkt diese Linie noch. Menschen versuchen, mit Siegeln, Wachen und politischen Absprachen den Boden unter den Füßen zu sichern und das Unverfügbare zu kontrollieren. Doch gerade diese Maßnahmen werden später zum stärksten Zeugnis dafür, dass kein Stein, kein Siegel, keine Macht der Welt den Auferstandenen halten kann. Im Licht dieses Geschehens bekommt das Kreuz einen neuen Klang, es ist nicht nur der Ort des Urteils, sondern der Wendepunkt, an dem ein neuer Zugang zu Gott eröffnet und die Grundfesten der Finsternis erschüttert werden. Wer darauf vertraut, steht inmitten eines oft wankenden Lebens nicht auf brüchigem Untergrund, sondern auf dem Weg, den Gott selbst durch den Tod hindurch gebahnt hat, ein Weg, der in seine Nähe führt und vor dem selbst die Mächte des Todes zurückweichen müssen. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verurteilte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen sandte. Jesu Tod ist nicht nur ein tragisches Ende, sondern der Durchbruch Gottes in eine verschlossene Welt. Der zerrissene Vorhang zeigt den freien Zugang in seine Gegenwart. Das Beben der Erde und die geöffneten Gräber weisen auf den Anfang vom Ende der alten Mächte hin. Gott selbst hat im gekreuzigten Christus die Sünde verurteilt und zugleich einen neuen und lebendigen Weg durch das Dunkel des Todes hindurch geschaffen. Darin liegt eine stille, tragende Hoffnung. Der Zugang zu Gott hängt nicht an der Stabilität unserer Gefühle oder an der Stärke unseres Glaubens, sondern an dem einmaligen, vollbrachten Werk dessen, dessen Tod den Himmel öffnet und die Fundamente der Finsternis ins Wanken bringt. Herr Jesus Christus, du gerechter und doch verworfener Retter, vor deinem Kreuz wird mir neu bewusst, wie brüchig jede menschliche Gerechtigkeit ist und wie vollkommen deine Gerechtigkeit bleibt. Danke, dass du das Unrecht der Menschen ertragen und zugleich das gerechte Gericht Gottes an meiner Stelle getragen hast, damit der Weg zu deinem Vater für immer offen ist. Lass die Wahrheit deines vollbrachten Werkes tief in mein Herz sinken, damit Schuld, Anklage und Angst vor Gott keinen Raum mehr haben, sondern Vertrauen, Ruhe und dankbare Liebe. Stärke mich durch deinen Geist, damit dein Sieg über Sünde, Tod und Finsternis in meinen Gedanken, Beziehungen und Entscheidungen sichtbar wird. Der Friede, den du am Kreuz erwirkt hast, bewahre mein Herz und deine Auferstehungshoffnung erfülle meinen Blick auf die Zukunft, bis ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe. Amen.